Grüße auch im Namen Jesu. Schön, diesen Räumen bin ich öfter mal. Manchmal morgens, dann wieder abends, diesmal ist es oder Spätnachmittag. Morgen war ich schon in Tailfingen unterwegs und mal so im ganzen Bezirk. Wir hören auf ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Römer 5, 8 bis 10. Dort schreibt der Apostel Paulus: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nun bitte ich dich, lieber Herr, um deine Gnade zum Hören, nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herzen. Gib uns Gnade, dass wir dir auf dein Wort die Antwort geben, mit unserem ganzen Leben. Und ich bitte dich, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Da sitzt dieser gute Mann seit Jahren in seiner Klosterzelle und hat ein Problem, ein einziges, was ihn am meisten umtreibt und bewegt. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun? Wir wissen, von wem die Rede ist. Reformator Martin Luther. Wie kriege ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun, damit Gott mir gut wird, mir günstig gesonnen wird, mir gnädig wird? Es war die Furcht vor Gott, es war die Furcht vor dem heiligen Gott, es war die Furcht vor Gottes Zorn, die Martin Luther wirklich in die Enge trieb. Wie kann ich vor diesem heiligen Gott bestehen? Luther hat geradezu alles unternommen, um Gott gnädig zu stimmen, und nichts hat funktioniert. Immer blieb das Gefühl zurück, Gott zürnt mir. Da fordert dieser Gott von mir, dass ich ihn lieben soll. Und wenn ich seinem Willen nicht gerecht werde, verurteilt er mich, straft mich und verwirft mich am Ende ganz. Wie soll ich diesen Gott loben und lieben können? Für Martin Luther und viele andere Reformatoren und viele Glaubensväter war Gott kein harmloser Schmusepapi, wie das heute oft gern der Fall ist. Davon wussten unsere Glaubensväter gar nichts. Das ist eine Erscheinung der Neuzeit, auch in der christlichen Gemeinde. Ein guter Onkel, mit dem ich auf Augenhöhe ein bisschen kumpelhaft umgehen kann, und dann sind wir so im Gleichklang, im Einklang miteinander. Davon weiß weder die Bibel etwas, noch die Geschichte der Gemeinde Jesu bis vor etlichen Jahrzehnten, kann man sagen. Der Sünder und der heilige Gott, so möchte ich diesen Abschnitt überschreiben, der Sünder und der heilige Gott. Es gibt ein altes Lied, die ältere Generation kennt es sicher noch, die jüngere vermute ich nicht mehr oder vielleicht nicht mehr alle. Es ist von Philipp Friedrich Hiller. Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Und da heißt es im zweiten Vers von Hiller, in diesem Lied: Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnt und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Und aus diesem Vers möchte ich vier Leitgedanken ableiten. Erstens, ich hatte nichts als Zorn verdient. Zweitens, ich soll bei Gott in Gnaden sein. Drittens, Gott hat mich mit sich selbst versöhnt. Gott macht viertens durchs Blut des Sohns mich rein. Erstens, ich hatte nichts als Zorn verdient. Mir ist völlig bewusst, die Botschaft vom Zorn Gottes mag man nicht. Und deshalb gibt es auch Leute, die immer, wenn sie ihre Bibel lesen, falls sie sie überhaupt lesen, wenn sie an solche Stellen kommen, schnell weiterblättern, bis wieder was von der Liebe und der Barmherzigkeit und der Güte Gottes kommt. So kann man es natürlich machen. Dann hat man seine Ruhe. Allerdings ändert es nichts daran, dass die Bibel von vorne bis hinten enorm viel von einem heiligen, gerechten, zornigen, strafenden, richtenden Gott spricht. Da muss man schon sehr viel herausreißen aus der Bibel, wenn man das ignoriert oder übersehen will. Wer sich einmal die Mühe macht, kauft sich eine neue Bibel, es muss ja nicht die teuerste sein mit Goldschnitt, eine ganz einfache, und mal von vorne bis hinten alles schwarz anstreichen, wo von Zorn Gottes, Gericht Gottes, Strafe Gottes die Rede ist, dann hast du nachher eine schwarze Bibel. Nicht bloß von Druckerschwärze, sondern von deinem schwarzen Stift. Was staunen. Aber wie gesagt, was der Mensch nicht hören will oder lesen will, das überblättert er einfach. Nur ein paar ganz kleine Stichproben. Wir kennen alle Altes Testament, die Sintflutgeschichte. Da begegnen wir dem Zorn Gottes als Antwort auf die Sünde einer gottlosen Menschheit. Damals heißt es, die Welt, die Menschen waren verderbt. Und dann nach Jahren oder Jahrzehnten, ich könnte fast sagen über 100 Jahren, antwortet Gott. Und in dieser Flut ertrinken alle. Außer 8 Leute, die in der Arche sitzen. Da waren Babys dabei. Wir haben draußen vorhin dieses 6 Wochen alte Baby. Das war Süßes. Babys, Omas, Opas, anständige Bürger, Schwerverbrecher. Alles ist ersoffen. Alle. Kann man natürlich sagen, als selbstgerechter Mensch, das ist aber ungerecht. Können wir beurteilen, ob Gott gerecht handelt? Zweites Beispiel. Kennt die Geschichte von Sodom und Gomorra? Sodom. Eine total kaputte Stadt. Alles wirklich, die Sünde, in der Bibel steht, stieg auf zu Gott. Die hat zum Himmel gestunken. Und dann antwortet Gott, als das Maß der Sünde voll war, mit Feuer und Schwefel, und sie kamen alle um. Greift dann Jesus im Neuen Testament wieder auf, die Zeit Noahs, die Zeit Lots, und sagt, und sie kamen alle um. Das ist Gottes Antwort. Das Volk Israel in Ägypten, Pharao, knochenhart. Ich lasse mir doch von diesem israelitischen Gott nichts sagen. Der interessiert mich ein Mist. Und dann kamen die 10 Plagen. Alle schon heftig genug. Die letzte. In jedem Haus eine Erstgeburt unter Menschen und Tieren gestorben. Vom Würgeengel umgebracht. Gottes Antwort auf die Sünde. Und wer dann sich noch Mühe macht und die Geschichte Israels einmal anguckt, die ganze Geschichte Israels, bis in die Gegenwart herein, Antwort Gottes auf die ständige Sünde, den ständigen Ungehorsam dieses Volkes. Ein heiliger Gott. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 1, Gottes Zorn wird einmal hereinbrechen über alles gottlose Wesen der Welt, der Menschheit. Das steht uns vielleicht noch bevor. Wenn wir die Offenbarung Johannes ernst nehmen, dann kommen noch enorme Siegel, Posaunen und Schalengerichte. Die muss man mal lesen und sie auf der Zunge vergehen lassen. Das sind keine Zufallfälle. Das sind Gottes Antworten auf die Sünde der Menschheit. Täuschen wir uns nicht. Gott ist auch ein zorniger Gott. Und wenn er zornig wird und in seinem Zorn reagiert und handelt, dann ist es immer ein absolut gerechter und heiliger Zorn. Immer. Seine Gerichte sind immer verdiente Gerichte, eben immer die Antwort auf die Gottlosigkeit und Sünde der Menschen. Und das gilt nicht nur für Völker, das gilt nicht nur für die Welt, das gilt für jeden von uns. Und darum hat Hiller recht, wenn er sagt, ich hatte nichts als Zorn verdient. Und jetzt macht Hiller etwas, was die meisten ja nicht so gerne machen. Er sagt nicht, ja, die Welt und die Bösen und die anderen und was weiß ich, hat das verdient. Ich, Philipp Friedrich Hiller, ich habe nichts als Zorn verdient. Der Mann war das Gegenteil von einem selbstgerechten Pharisäer. Der sah sich im Spiegel des Wortes Gottes, in der Gegenwart des heiligen Gottes und wusste, diesem Gott kann ich auf tausend nicht eins antworten. Wenn der mich zur Rechenschaft zieht, habe ich nur Zorn verdient. Und Hiller war demütig genug zu sagen, jawohl, ich habe das verdient. Und jetzt ist die Frage, ist das auch dein Bekenntnis, deine Erkenntnis und dein Bekenntnis? Oder sagst du lieber, mit mir muss Gott nicht zornig sein. Ich habe ihm noch nie Anlass gegeben, zornig zu sein. Ich bin anständig, ich bin rechtschaffen, ich gehe in den Gottesdienst, ich lese meine Bibel, ich bete und ich bin auch sonst lieb und fein und nett und was weiß ich alles. Mit mir, bei mir hat Gott überhaupt keinen Grund, zornig zu sein. Ich habe ihn noch nie zum Zorn gereizt. Noch gar nie. Mein Leben und mein Handeln waren immer stets zu seiner Zufriedenheit. Ich habe nicht den Zorn verdient. Ich habe seine Güte verdient, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Liebe. Das habe ich verdient. Wenn du dich so einschätzt, hoffentlich tut es keiner unter uns, hoffentlich nicht. Wenn du dich selber so einschätzt, dann fehlt dir jegliche Selbsterkenntnis und auch jegliche Sündenerkenntnis. Dann sitzt du auf einem verdammt gefährlich hohen Ross. Und der Absturz wird einmal fürchterlich sein, wenn du nicht vorher von diesem hohen Ross absteigst. Dann wird dein Absturz mal in die Hölle sein. Gottes Urteil über uns Menschen sieht ganz anders aus, hört sich völlig anders an. Wenn er uns gründlich untersucht, und das tut er, er ist ein hervorragender Diagnostiker, wenn er uns gründlich untersucht, dann bleibt an uns nicht ein einziger guter Faden. Ist das meine Behauptung? Nein, das sagt die Bibel selbst. Und vorausgesetzt, die Bibel lügt nicht, das setze ich jetzt mal voraus. Manche sagen ja, na, das ist zu übertrieben, das stimmt ja aber überhaupt nicht. Nun, wir kennen diese Stelle, ich lese trotzdem Römer 3, da heißt es dann, da ist keiner, bitteschön, keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit, ihre Füße sind eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen und so weiter und so fort. Das ist Gottes Diagnose, das ist Gottes Urteil. Ob uns das gefällt oder nicht, ist eine völlig andere Frage. Muss mir ja nicht gefallen und trotzdem ist es so. Dieses Urteil erschüttert uns doch. Wir empfinden es vielleicht als zu hart. Wie vorhin schon gesagt, also bei mir, das mag ja bei meinem Nachbarn zutreffen, aber doch bei mir nicht. Aber es ist das unfehlbare Urteil eines unfehlbaren, irrtumslosen und irrtumsfreien Gottes. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder stelle ich mich diesem Urteil oder ich brüste mich und sage, Herr, bei mir trifft das nicht zu. Dann noch einmal, dann hockst du auf einen verdammt hohen Ross. Die Bibel fängt schon auf der ersten Seite an, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Böse von Jugend auf. Und Jesus treibt es dann in die Enge oder treibt es auf die Spitze und sagt, was aus dem Herzen des Menschen alles kommt, die ganzen bösen Gedanken, das ganze Übel. Und schon im Alten Testament kann der König David sagen, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Wir sind als Sünder geboren und deshalb sündigen wir. Wir sind einem Apfel zu vergleichen, der bis ins Kerngehäuse hinein total verfault ist. Das ist Gottes Urteil über uns. Allesamt verdorben. Das schmeckt uns so richtig am Sonntagnachmittag, gell? Da kommt so richtiger Sonntagsfreude auf. Nun aber sieht uns der Herr so Und deshalb kann dieser heilige, reine, sündlose Lichtsgott, Gott ist Licht, heißt es in der Bibel, und in ihm ist keine Finsternis, kann dieser Gott niemals, oder soll ich sagen, könnte, bleiben wir mal beim Kann zunächst, kann dieser Gott niemals mit uns Menschen Gemeinschaft haben. Licht und Finsternis können keine Gemeinschaft haben. Feuer und Wasser lassen sich nicht vereinigen, es sei denn, man trinkt Feuerwasser. Das ist was anderes. Da gibt es keine Gemeinschaft. Und jeder Versuch des Menschen, sich Gott zu nähern, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und deshalb haben wir allen Grund, Gott zu fürchten. Und nicht umsonst ist die Gottesfurcht der Weisheit Anfang. Wenn ich mal begriffen habe, er und ich und er, dann komme ich in die richtige Position ihm gegenüber hinein. Ja, in der Tat, die Situation scheint tatsächlich aussichtslos und auswegslos zu sein. Aber sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Es gibt eine unverdiente Gnade. Und das hat Hiller genauso verstanden. Und ich füge jetzt dieses Ich bewusst diesem Lied hinzu. Und ich soll bei Gott in Gnaden sein? Das kann ich nicht fassen. Ich, abgrundtief verdorbener Sünder, soll bei Gott in Gnaden sein? Wie soll das zugehen? Von uns aus gibt es keinen Weg zu Gott. Von uns aus gibt es keine Brücke zu Gott. Das ist der Irrtum aller Religionen. So unterschiedlich sie sein mögen, sie haben alle ein Problem. Sie wollen Weg zu Gott sein. Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Übrigens gilt es auch für alle christliche Gesetzlichkeit. Und darum ist das Evangelium von Jesus Christus keine Religion, sondern eben Evangelium, frohe Botschaft. Genau genommen ist das Evangelium von Jesus Christus der Todfeind aller Religionen. Es ist die Botschaft von der freien, und zwar wirklich von der absolut freien Gnade Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist. Und Johannes schreibt, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Wenn Johannes, wenn Petrus, wenn diese Apostel dem Herrn Jesus auf die Schulter geklopft haben, haben sie der lebendig, der Fleisch, der Mensch gewordenen, greifbar nahen Gnade Gottes auf die Schulter geklopft. Das müssen wir auf der Zunge vergehen lassen. Und Paulus setzt dann im Titusbrief die Sache noch ein bisschen fort und sagt, die heilsame, die rettende, die erlösende Gnade ist erschienen, jawohl, in ihm. Gnade ist nicht ein abstrakter Begriff. Ja, irgendwie Gnade, was ist das? Gnade hat einen Namen. Gnade trägt den Namen Jesus. Jesus ist die Gnade Gottes in Person. Und diese heilsame Gnade Gottes ist ein freies, völlig freies, nicht zu verdienendes Geschenk Gottes. Gott gab, wir kennen Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wir haben ihn nicht verdient. Wir konnten ihn nicht vom Himmel herabzerren. Sagen, jetzt, bitteschön, guck mal an, was ich für ein netter Mensch bin und du musst mir jetzt gnädig. Nein, nein, überhaupt nicht. Er gab ihn aus völlig freien Stücken. Und dieser Christus, in diesem Jesus ist die Gnade da. Und deshalb sagt Jesus auch, ich bin der Weg. Ich bin der einzige Weg zurück in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gottes. Wenn du irgendeinen Nebenweg suchst, auch zum Beispiel deine eigene Frömmigkeit, bist du auf einem Holzweg, und zwar einem gefährlichen Holzweg. Es gibt nur einen einzigen Weg zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater, zurück in die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Und das ist Jesus Christus und sonst nichts und niemand als er allein. In diesem Jesus, in seinem Sohn, streckt uns der lebendige Gott seine versöhnende Gnadenhand hin. Die Frage ist, ob wir einschlagen. Wir können diese Gnadenhand ausschlagen, aber diese Hand und nur diese Hand, dieser Jesus, nur er kann uns retten. so wie damals zur Zeit Noahs, nur die Arche retten konnte. Nichts anderes. Bleiben wir bei unseren eigenen religiösen oder christlich-religiösen Erlösungsbemühungen, dann bleiben wir draußen aus dem Reich Gottes. Für solches ist im Reich Gottes kein Platz. In einem alten Lied heißt es ganz einfach, Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Gott teilt seine Gnade nicht mit uns, seine Erlösungstaten nicht mit uns. Wir tragen nichts dazu bei. Wenn es um die Begnadigung von Sündern geht, dann ist Gott allein der Handelnde. Vergessen wir das bitte nie. Etwas anderes zu behaupten, heißt Gott die Ehre rauben. Wird immer Gott die Ehre rauben. Nicht das Geringste. Wenn es um unsere Rettung geht, ist Gott der Alleinhandelnde. Seine Gnade können wir nicht kaufen, können wir uns nicht verdienen, können wir uns nicht erwerben. Wir können auch Gott nicht mit irgendetwas beeindrucken und beeinflussen, damit er uns gnädig ist. Er selber sagt ja, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Du kannst laufen, soweit du willst, dich anstrengen, solange du möchtest. Du kannst dir Gottes Erbarmen nicht verdienen. Und da sollten wir Gott auf Knien danken. Da sollten wir aus dem Danken gar nicht herauskommen, dass das gar nicht nötig ist. Sonst wäre Gnade nicht Gnade. Viele, ich sage es mal ganz vorsichtig, weil da mit dem Begriff muss man sehr vorsichtig umgehen, aber so manche Depression bei gläubigen Christen hat hier ihre Ursache. Immer diese verdammte Frage, reicht das, was ich tue, aus, um mit Gott ins Reine zu kommen? Wenn Leute in der Seelsorge so vor mir sitzen und sagen, nein, es reicht nicht aus. Warum soll es ausreichen? Hiller geht weiter. Drittes, Gott hat mich mit sich selbst versöhnt. Jetzt sind wir bei diesem Handelnden, bei diesem wirkenden Gott. Gottes Gerechtigkeit. Gott ist absolut gerecht in allem, was er tut. Auch wenn wir es nicht verstehen oder gleich gar nicht begreifen oder akzeptieren wollen. Gottes Gerechtigkeit verlangt Strafe für Sünde. Wenn Gott Sünde nicht strafen würde, wäre jeder irdische Richter gerechter als er. Wir erwarten von einem irdischen Richter, dass er Verbrechen bestraft. Das erwarten wir. Ein Gott, der Sünde nicht bestraft, beweist damit, dass er nicht gerecht ist und auch nicht heilig. Er straft Sünde, er richtet Sünde, er fordert Sühnung, Sühne, er fordert Genugtuung. Davon ist die Bibel voll, vor allem wunderbar nachzulesen, finden wir es dann im Hebräerbrief, in den Kapitel 8, 9, 10 und da hinten. Und Gott richtet die Sünde ohne jedes Erbarmen. Da gibt es nicht irgend so ein Schlupfloch. Naja, wir gucken ja so ein bisschen gern durch die Finger, gell. Naja, so schlimm war es vielleicht doch nicht. Nein, Gott ahndet die Sünde erbarmungslos. Er ahndet die Sünde mit dem Tod. Der Sünde sollt ist der Tod. Wenn Leute manchmal fragen, warum müssen wir sterben, dann sage ich, ja, ich habe doch die Antwort. Die steht doch da. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Das ist der Grund, warum wir sterben, früher oder später. Holt uns diese Hand ein, wird dieser Sold ausbezahlt. Bei jedem von uns. Also wenn der Herr kommt vorher zur Entrückung, dann sieht die Sache anders aus. Aber nicht nur der leibliche Tod, sondern wir wissen doch aus der Schrift, dass Gott Vergeltung übt, so schreibt Paulus in die Thessalonicher im zweiten Brief, dass Gott Vergeltung übt an denen, die ihn nicht kennen und dem Evangelium von Jesus Christus nicht gehorsam sind, die also diese Gnade nicht wollen. Und was heißt es von denen? Sie werden Strafe leiden, das ewige Verderben vom Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht. Das ist die Antwort Gottes auf die Sünde der Menschen. Tod und ewige Verdammnis. draußen bleiben aus dem Reich Gottes. Ernste und messerscharfe Worte. Können wir sie hören? Wollen wir sie hören? Und erkennen wir, dass es Worte sind, die zu unserem Heil gesprochen werden? So vernichtend es klingt. Es ist ungefähr so, wie wenn der Arzt eine Diagnose stellt und sagt, wow, diese haut mich aber jetzt wirklich vom Hocker. Wenn er sie nicht stellen würde, würde er auch keine Therapie verordnen. Gott beunruhigt uns. Wohl dem, auch als Christenmenschen, wohl dem, der sich von Gott und seinem Wort noch beunruhigen lässt. Wie es beim Propheten Jesaja heißt, der erzittert vor meinem Wort. Das sind Worte, nicht nur Römer 2, dass uns Gottes Güte zur Umkehr treibt. Das sind Worte, die Worte vom strafenden, richtenden Gott, die uns genau in seine Arme, in diese ausgestreckte Barmherzigkeitshand, Gnadenhand Gottes treiben wollen. Nicht weg von Jesus, sondern hin zu Jesus. Hier kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösegeld selig wäre. Nur in den Armen des Heilands, nur in den Armen des Heilands kannst du dem heiligen Zorn Gottes entgehen. Jesus, so heißt es ja, der uns vom zukünftigen Zorn errettet. Nur Jesus kann uns, nur er kann uns bewahren vor der ewigen Verdammnis, vor der Hölle. Täuschen wir uns nicht. Jesus ist sozusagen die zornfreie Zone. Im Psalm 91, ich liebe diesen ersten, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Ich sage es mal so, Jesus ist dieser Schirm. Wenn es draußen Katzen hagelt, und ich habe einen guten, aber es muss ein guter Schirm sein, wenn es hagelt, einen guten Schirm, einen großen, so einen Familienschirm, und ich stehe so unter dem Schirm, dann hagelt es rings um mich herum und ich stehe im Trockenen. Und wenn ich so unter dem Schirm, unter dem Heiland Jesus Christus geborgen bin, dann hagelt es trotzdem. Aber es trifft mich nicht. Weil der ganze Zorn, ich komme nachher darauf zurück, auf ihn abgeladen wurde. Bist du unter dem Schirm des Höchsten? Bist du in der Arche? Ringsherum Wasser. Ringsherum ertrinken die Leute. In der Arche drin sind sie gerettet. Gehörst du wirklich zu Jesus? Oder weißt du nur vom Hörensagen von ihm? Das ist ein großer Unterschied. Da sagt dieser Dichter dann, Gott hat mich, und jetzt muss man genau hin, der Mann war guter Bibelkenner, Gott hat mich mit sich selbst versöhnet. So zornig Gott auch über die Sünde ist, er will nicht den Tod und das Verderben des Sünders. Schreibt schon der Prophet Hesekiel. Gott hasst die Sünde, und zwar jede Sünde abgrundtief. Wie sehr Gott Sünde hasst, das sehen wir am Kreuz. Aber er liebt uns Menschen. Er will nicht unseren Tod und unser Verderben. Und deshalb wurde er Mensch in seinem Sohn. Wir müssen, wenn wir ans Erlöserwerk von Golgatha denken, nie abgestuft denken. Das wäre absolut fatal. Hier der Vater und hier der Sohn, das ist das Werk des dreieinigen Gottes. So nach dem Motto, da ist der böse, zornige Vater und hier ist der liebe Sohn, so wie es im Mittelalter unter Mantel der Maria, da ist man geschützt vor dem Zorn des Sohnes. Nein, nein, die Rechnung geht nie auf. Gott selbst wird Mensch in seinem Sohn Jesus Christus, nimmt Menschengestalt an, um genau dieses rettende Werk für uns tun zu können. Gott wird Mensch, und ich sage es mal so, und schüttet seinen Zorn über unsere Sünde auf sich selbst ab, nieder. Die ganzen Zornschalen schüttet er auf den Sohn nieder. Und deshalb sagt die Bibel auch, das ist jetzt in der Passionszeit, wir kommen in wenigen Wochen, sind wir wieder ganz nahe an Golgatha, in Gethsemane. Was für ein Witz, wenn Leute sagen, der Kelch, Der hat Angst gehabt vor dem körperlichen Leiden. Das war schlimm genug. Aber das war nicht das Problem. Da ist jeder Märtyrer doch mutiger als Jesus. Nein. Ihm wird der ganze Zorn, das ganze Gericht wird in diesen Kelch hineingeschüttet. Und das muss der Sohn trinken. In völliger, absoluter Übereinstimmung mit dem Vater, schon vor Grundlegung der Welt, schreibt Petrus, ist das beschlossene Sache gewesen. Der Vater sagt zum Sohn, du gehst, um dir zu erlösen. Der Sohn sagt, ja, Vater, ja. Und jetzt geschieht genau das. Paulus schreibt, er wurde ein Fluch für uns. Der Fluch, der uns treffen müsste mit voller Keule. Diesen Fluch nimmt er auf sich selbst. Für uns zum Fluch geworden. Welch ein Abgrund der Liebe Gottes tut sich da auf. Dass er auf sich nimmt, was wir verdient haben. Schon Jesaja schreibt, die Strafe, welche Strafe, die wir verdient haben, liegt auf ihm, Jesaja 53. Er geht für uns in den Riss, er lebt für uns, er stirbt für uns. Er nimmt das ganze Urteil auf sich. Sitzt das Richter der Welt, sitzt auf dem Richterstuhl, sitzt auf der Anklagebank. Für dich und für mich. Da bleibt kein Platz mehr für Selbstgerechtigkeit, für IBA-Recht. Das ist Gotteslästerung. In diesen Abgrund darf ich mich hineinwerfen mit meinem ganzen Sündenelend. Wie Tersteegen so schön dichtet, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Gebt mich hin dem freien Triebe, mit dem ich Wurm geliebet ward. Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Da werfe ich mich hinein. Dieses Opfer von Golgatha, diesen Erlösungstod, den der Herr Jesus für mich gestorben ist. Und er hat die Hölle geschmeckt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus weiß, was Hölle ist. Wir wissen es noch nicht. Und hoffentlich werden wir es nie erfahren. Denn da gibt es kein Zurück. Jesus weiß, was Hölle ist. Die Gottverlassenheit, die dunkelste, finsterste Nacht der Gottverlassenheit. Bis der Ausruf kam, der Schrei, es ist vollbracht. Da wurde Vater und Sohn wieder absolute Einheit. Gegen diesen Abgrund des Erbarmens Gottes, so hat es mal jemand etwa ausgedrückt, gegen diesen Abgrund der Liebe und des Erbarmens Gottes ist die Sünde der ganzen Welt wie ein kleiner Funke gegen den Ozean. Und jetzt dürfen wir die Sünde nicht verharmlosen, sondern das ist die frohe Botschaft an Sünder, die sagen, so dreckig wie ich bin, so verdorben wie ich bin, da kann es doch keine Erlösung geben. Doch! Doch! Wir können die Liebe Gottes, die sich am Kreuz von Golgatha offenbart, nie in ihrer letzten Tiefe ergründen. Ich wage zu bezweifeln, ob wir es in der Ewigkeit, ob wir nicht eine Ewigkeit daran zu knabbern haben, anbeten zu knabbern haben, sagt, Herr, das ist unvorstellbar, was unfassbar, was du zu meiner Erlösung vollbracht hast. Deshalb mahnt uns die Bibel auch, lasst uns wegsehen von allem anderen, auch von meinem eigenen Sündenelend. Interessant, dass dort im Hebräerbrief steht, die meisten Bibeln haben ja, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hier steht im Grundtext, lasst uns von wegsehen, von allem, hinsehen auf ihn. Da ist mein Heil. In ihm und nur in ihm. Aber es darf nicht bei diesem nur aufblicken bleiben. Er möchte doch, unser Herr, dass ich mit allem, was ihn ans Kreuz gebracht hat, auch zu ihm komme. Kommt her zu mir alle. Mit eurer Sündenlast, mit eurer Schuld, mit eurem verpfuschten, verkorksten Leben. Kommt her, öffnet eure Herzen. Ich möchte nicht nur, dass ihr an mein Herz kommt, sondern dass ihr auch eure Herzen für mich öffnet. Und dass ihr mir aus Liebe für die Erlösung dann die Antwort des Gehorsams gebt. Ach, es gibt so viel frommen Kadavergehorsam. Ja, ich muss gehorchen. Da fängt ja schon wieder diese verdammte Gesetzlichkeit an. Ich muss gehorchen damit. Ja, was damit? damit ich gerettet werde. Ich gehorche, weil ich gerettet bin. Ich will diesem Heiland zur Ehre leben. Das ist der heilige Gehorsam. Er möchte, dass wir ihn nicht nur Herr, Herr nennen. Das ist ja so weit verbreitet in der Christenheit. Ihn Herr, Herr nennen. Ist Jesus dein Herr? Herr, Herr sagen ist eine Sache. Ist er der Herr deines Lebens? Hat er das Sagen in deinem Leben? Oder sitzt du selbst am Lenkrad deines Lebens und er auf dem Beifahrersitz? Wer ist der Herr deines Lebens? Herr sein lassen heißt sich ihm unterwerfen. Weil ich erkannt habe, dass dieser Herr nur mit einem Zepter der Liebe und Barmherzigkeit mein Leben regiert. Wer Jesus erkannt hat und erkannt hat, was er für uns getan hat, der will sich ihm unterwerfen. Der will sich ihm ganz hinlegen. Der will, dass er alle Macht hat über alle Bereiche seines Lebens. Und jetzt prüfe dich einmal, wie viele Bereiche deines Lebens du ihm noch vorenthältst. An diesen Bereichen ist er nicht der Herr. Aber das sind dann die Sturmecken Satans in deinem Leben. Da setzt der Teufel dann an. Es gibt doch nichts Besseres, keine richtige und bessere Entscheidung, als ihn Herr sein zu lassen. Ihn, den Erlöser, den Allmächtigen, der jetzt als der zu Rechten des Vaters ist, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Was kann uns in dieser verkorksten, kaputten und immer kaputter werdenden Welt und Zeit Besseres widerfahren, als einen solchen Herrn zu haben und sagen, Herr, da hast du den ganzen Bettel, mein ganzes Sein mit allem, was ich bin und habe. Jetzt mach du es, wie du es willst. Dein Kreuz ist der beste Beweis, dass du nur Gedanken des Friedens und der Liebe des Heils mit mir hast. Und das ist so. Ein letztes. Gott hat mich durch Blut des Sohns mich rein. Entschuldigung. Reinheit. Wer vor sich selber ehrlich ist, als Christ, und wer sich selber im Spiegel des Wortes Gottes betrachtet, der wird viel, viel Sündenschmutz in seinem Leben finden. Und zwar nicht nur in der Vergangenheit vor meiner Bekehrung, so ein Quatsch. Ich brauche bloß täglich in mich hineinhorchen, in meine Gedankenwelt, meine Worte, vorhin haben wir vom Reden gehört, meine Taten, meine Unterlassungen, täglich, stündlich Befleckung. Was wäscht denn die Sünden ab? Ich bin kein Hausmann und deshalb kenne ich so die einzelnen Putzmittel nicht. Aber wenn es um den Sündenschmutz geht, da gibt es nur ein einziges Reinigungsmittel und das ist das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Wir haben ein Lied gesungen, Chorus, das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Die Kraft des Blutes, dieses vergossenen Blutes von Golgatha, können wir nie ermessen. Dieses Blut wäscht mich rein, so rein, dass ich vor dem heiligen Gott tatsächlich bestehen kann. Als Luther dafür die Augen aufging, wurde aus diesem Gotthasser ein Gottesliebhaber, wie es die Welt wahrscheinlich selten mal gesehen hat. Wenn wir dann einen Blick in die Offenbarung Johannes werfen, im 7. Kapitel, wo diese unüberschaubare Schar, die Schar der Erlösten vor dem Thron steht. Johannes fragt, wer sind die? Dann wird unter anderem gesagt, das sind die, die sich gewaschen haben, ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Und der Liederdichter drückt es ja so schön aus, Christi Blut und Gerechtigkeit. Und ich füge immer gerne hinzu, ist mein einziger Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmelwert eingehen. Wage nie, in die Gegenwart Gottes zu treten mit dem Kleid deiner eigenen Gerechtigkeit, von dem die Bibel sagt, es ist ein schmutziges Kleid. Er schmeißt sich hinaus, so wie im Gleichnis, der kein hochzeitliches Kleid hatte, hinausgeworfen wurde. Eingewaschen im Blut von Jesus Christus, wissen, meine Sünden sind abgewaschen, sind vergeben in seinem Blut. Und er hat mich eingekleidet in das weiße Kleid seiner Gerechtigkeit, Er, Jesus, ist meine Gerechtigkeit. So wie es Paulus in 1. Korinther 1,30 schreibt. Er ist uns von Gott gemacht zur Gerechtigkeit. Du und ich, wir brauchen keine eigene Gerechtigkeit aufbieten. Er ist meine Gerechtigkeit. Und mit diesem Herrn Jesus bin ich auf der Siegerseite. Und auf der Seite derer, die bei Gott absolut und durchgängig in Gnaden sind. Dann fort, weg mit dieser falschen, frommen Lehre. Unser eigenes Bemühen, unsere eigenen Anstrengungen könnten zu unserem Heil etwas beitragen. Das ist doch eine Verhohnepiepelung des Kreuzes. Ein Wein kann man punchen. Dann schmeckt er vielleicht immer noch gut. Oder vielleicht sogar noch besser. Ich weiß, ich war, als ich am Anfang in meinem Weinort, ich war 24 Jahre im Weinort Pfarrer, und da hat so ein alter Wenger da mal zu mir gesagt, wissen Sie, am Ende, egal wie die Lese ist, am Ende kommt immer ein guter Wein raus. Da kann man nachhelfen. Und alle möglichen, der will ja schon nach. Aber wehe, wir punchen das Blut Christi mit unseren eigenen Zutaten. Dann ist es ungenießbar, dann rettet es uns nicht mehr. Dieses Blut reicht aus. Das braucht nicht noch meine Zutaten. Das Werk von Golgatha reicht aus. Das braucht nicht noch meinen frommen Senf obendrauf. Wenn es um unsere Rechtfertigung geht, um unsere Rettung geht, um unsere Gerechtigkeit vor Gott geht, gibt es kein anderes Mittel, das uns vor Gott rein und gerecht macht, als das, was sein Sohn am Kreuz für uns getan hat. Sein vergossenes Blut, sein Erlöserwerk. Paulus schreibt, in ihm, in Jesus, haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Da ballt sich zusammen. Wer wissen will, was hat es mit dieser Gnade auf sich? Genau diese Stelle, Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Nach dem Reichtum Gottes Gnade, ist eine reiche Gnade. Vergebung der Sünden. Hast du Vergebung der Sünden? Weißt du, meine Schuld ist mir vergeben, die Sünde ist getilgt. Ich habe ewiges Leben, weil ich zu Jesus gehöre. Er ist das Leben, das wahre Leben. Und wenn wir mit ihm durch den Glauben organisch verbunden sind, haben wir Anteil an seinem Leben, an seinem ewigen Leben. Gott ist Sündern gnädig, oh ja, aber ist nur um Christi willen gnädig. Nicht, weil wir uns einbilden, wir seien nett oder der Gnade würdig. Noch einmal kurz am Schluss zu Martin Luther. Als ihm dafür die Augen aufgingen, konnte er den wunderbaren Satz sagen, wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Da kann der begnadigte Sünder aufatmen, weil Gott ihm seine Schuld nicht anrechnet, eben weil sie Christus angerechnet ist. Da weiß der Sünder, meine Sünden liegen auf Jesus und seine Gerechtigkeit liegt auf mir. Meine Schuld ist bezahlt in seinem Blut. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Da kann man dann wirklich mit einstimmen in Hillers Lied, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat es nie begehrt. Nun weiß ich das und bin gewiss und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. So, liebe Brüder und Schwestern, so lässt sich's leben, auch wenn die Zeiten noch so turbulent sind. Das ist die Rettungsarche. Und so lässt sich's, wenn dein letztes Stündlein kommt, auch selig sterben, geborgen in der Hand dessen, der sein Blut am Kreuz für mich vergossen hat. Versöhnt mit Gott, Frieden mit Gott, das ist das höchste Gut, das wir haben können. Die Leute machen sich um alles Mögliche Sorgen, heute mehr denn je. Interessant ist, sie machen sich nicht Sorgen, wo sie einmal die Ewigkeit zubringen werden. Das müsste unsere größte Sorge sein. Und diese Sorge ist uns abgenommen wenn wir in Jesus Christus geboren sind. Versöhnt mit Gott, Frieden mit Gott durch das Blut seines Sohnes. Bist du mit Gott versöhnt? Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, für dein Erlöserwerk, für das, was du für uns getan hast, können wir dir in alle Ewigkeit nicht genug danken. Herr, wenn wir auf dem Hintergrund deines Wortes sehen, wie abgrundtief dunkel schwarz unser Leben ist, wie da nichts ist, was vor dir taugt, Herr, dann kann uns Angst und Bange werden, wenn wir es ernst nehmen. Aber dann dürfen wir hinschauen zu dir, auf dein Kreuz, auf dein Erbarmen, auf deine Gnade, dass du alles, wirklich alles für uns getan hast. Ein volles, ewiges Heil hast du vollbracht. Und deine Auferweckung von den Toten ist das Siegel aufgedrückt. Dieses Erlöserwerk, dieses Es ist vollbracht, ist unwiderruflich, unumkehrbar und gilt in alle Ewigkeit. Und Herr, du sagst, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Auch heute noch ist Gnadenzeit, die Tür ist noch offen. Noch lädst du ein, noch rufst du zur Umkehr, noch rufst du zur Unterwerfung unter dich, zum Glauben an dich, zu der Liebe zu dir. Herr, du willst unser Herr sein, nicht um uns zu drangsalieren, sondern um uns zu führen, unser Leben in Ordnung zu bringen, unser Leben ans Ziel zu bringen. Öffne uns die Augen für unsere Verdorbenheit, Sünde und Verlorenheit und öffne sie uns noch mehr für deine Liebe, Barmherzigkeit, Güte, für deine Herrlichkeit. Gewinne du unsere Herzen ganz ab, dass wir dir gerne nachfolgen und dir gerne dienen, dass du die größte Freude und die größte Glückseligkeit unseres Lebens wirst, bist und immer mehr wirst. So versiegle auch jetzt dein Wort in unseren Herzen, dass der Feind es nicht wegnehmen kann. Lass es weiterwirken und Frucht für die Ewigkeit bringen, so wie du es versprochen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird. Dafür danke ich dir. Amen.